SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Der Diskretion verpflichtet? Nicht zwingend.
Tabus gibt es nie.
Der Widerstand gegen den Austausch von Bankdaten bröckelt, denn die Schweizer Privatbankiers wollen Zugang zum europäischen Markt. Der Offenheit verpflichtet? Auch Rohstoffhändler.
Die Entwicklung geht schon in die Richtung, dass die Firmen sehen, es ist in ihrem eigenen Interesse, wenn sie eine gewisse Transparenz einbringen.
Die Schweiz setzt auf Freiwilligkeit und plant keine neuen Vorschriften, im Unterschied zu den USA und zur Europäischen Union. Und dann Krise. Welche Krise?
Wir haben Geschäfte in Amerika, in Asien, in Deutschland, in Spanien, in Holland und so weiter und so fort.
Ja, es gibt sie noch. Erfolgreiche Unternehmer in Griechenland. Sie produzieren Ökomatratzen oder Computerchips. Wir stellen sie vor in unserem Schwerpunkt. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. Zuerst schauen wir an den Devisenmarkt. Der Euro hat diese Woche deutlich an Wert gewonnen. Er hat in der Nacht auf Freitag sogar die Marke von 1 Franken 25 übersprungen. Das hat es seit anderthalb Jahren nicht mehr gegeben. Evelyn Kobler verfolgt bei uns das Geschehen an den Devisenmärkten. Ich habe sie gefragt, kehrt das Vertrauen in die europäische Gemeinschaftswährung zurück?
Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Wenn wir schauen, der Euro hat sich nicht nur zum Schweizer Franken aufgewertet, sondern ist eben auch zu den anderen wichtigen Währungen, zum Beispiel zum amerikanischen Dollar, stärker geworden. Auch wenn wir schauen, die südeuropäischen Staaten wie Spanien oder Italien, die ja sehr hoch verschuldet sind, die kommen jetzt plötzlich wieder günstiger und einfacher zu frischem Geld. Das zeigt schon, dass eben die Anlegerinnen und Anleger wieder mehr Vertrauen in die EU hat, dass sie die Schuldenkrise in den Griff bekommt. Das ist das eine. Das andere ist, die Europäische Zentralbank hat zudem entschieden, vorläufig die Zinsen nicht noch weiter zu senken. Das hätte Anlagen im Euroraum unattraktiver gemacht. Und diese beiden Faktoren, das stützt jetzt eben den Euro.
Der Aufwertungsdruck auf den Franken lässt nach. Die Anleger verlassen den sicheren Hafen.
Das ist richtig. Der Euro-Franken-Kurs hat in den letzten Tagen über 4 Rappen zugelegt. Das ist schon beachtlich. Und das freut natürlich hier vor allem die Exportindustrie, weil das ihre Produkte im Ausland etwas verbilligt.
Und was heisst das für die Schweizerische Nationalbank, die auf einem riesigen Berg von Fremdwährungen sitzt? Nutzt sie die Gunst der Stunde, um Euros loszuwerden?
Die Notenbank selber, die schweigt eisern dazu, die nimmt nie Stellung. Devisenhändler im Markt, die sagen, dass sie bisher noch keine Anzeichen haben, dass die Notenbank hier bereits aktiv wäre. Man muss also davon ausgehen, dass die Notenbank mal bis auf Weiteres abwartet. Es ist ja auch unklar, wie nachhaltig sich jetzt der Schweizer Franken abgeschwächt hat, ob das Blatt schon bald wieder kehren kann. Und die Notenbank will da jetzt nicht unnötig jetzt schon Druck eben auf den Franken geben, also Aufwertungsdruck, indem sie eben schon wieder ihren Devisenberg abbaut. Das wäre kontraproduktiv. Also von daher wird sie wahrscheinlich jetzt wirklich mal noch sich unauffällig verhalten und mal alles beobachten.
Unauffällig beobachten gilt das auch für die Euro-Untergrenze. Die Nationalbank lässt den Euro ja nicht unter 1 Franken 20 fallen. Braucht es diese Untergrenze noch?
Davon gehe ich aus, dass die mal bis auf Weiteres bleibt, dass die Notenbank die eben noch nicht aufheben wird. Es ist ja schon alles noch ziemlich fragil, gerade wenn wir die Schuldenkrise in Europa anschauen. Die ist nach wie vor nicht gelöst. Es sieht jetzt zwar besser aus, aber gelöst ist sie noch nicht. Da kann rasch mal ein Krisenherd, sei es in Griechenland, in Spanien, in Portugal, irgendwo wieder aufflammen. Das könnte dann sofort auch wieder eine Flucht in den Schweizer Franken mit dem entsprechenden Aufwertungsdruck auslösen. Also von daher gehe ich aus, die Kursuntergrenze, die bleibt wahrscheinlich bis auf Weiteres mal noch bestehen.
Einschätzungen von Evelyn Kobler.
Trend.
Der Wind dreht. Die Schweizer Privatbanken, bekannt als Hort der Verschwiegenheit, sie geben ihren erbitterten Widerstand gegen den automatischen Austausch von Bankdaten auf. Der Informationsaustausch ist kein Tabu mehr. Die Banken wollen den freien Zugang zum europäischen Markt, aber ohne Zugeständnisse bei Fragen der Steuertransparenz ist das wohl nicht zu haben. Diese Einsicht wächst nun auch unter den Privatbankiers, wie Priscilla Imboden berichtet.
Die Herren heißen Pictet, Bordier und Mirabeau, so wie ihre Banken. Seit Generationen verwalten sie das Geld reicher Menschen im In- und Ausland. Diskretion ist die Basis ihres Geschäftes. Nun befinden sich die Privatbankiers in schwierigen Zeiten, sagt ihr Präsident.
Oui, ce sont des temps difficiles. On a conjugaison de plusieurs facteurs, l'accès au marché qui est plus compliqué.
Ja, die Zeiten seien schwierig, aus verschiedensten Gründen, erklärt Nicolas Pictet, Teilhaber der gleichnamigen Bank, weil die EU die Grenzen für die Finanzdienstleistungen dicht macht. Schwierig sind die Zeiten auch deswegen, weil die Schweizer Banken jahrelang als Teil ihres Geschäftsmodells ihren ausländischen Kunden dabei halfen, Steuern zu hinterziehen. Dazu will Nicolas Pictet nichts sagen und er sagt auch sonst nicht viel. Discrétion oblige. Die Frage geht deshalb an Michel Desrobert, der als Geschäftsführer des Privatbankierverbandes seit 23 Jahren ihr Sprachrohr ist. War Beihilfe zu Steuerhinterziehung ein wichtiger Teil des Geschäftes?
Das Problem ist nicht ob, aber wann.
Seit dem Fall UBS würde keine Bank mehr, die die Situation realistisch einschätze, Schwarzgeld annehmen, sagt er. Die Vereinigung der Schweizer Privatbankiers will nun nach vorne schauen. Sie ist besorgt, weil die EU ihre Grenze schließt für grenzüberschreitende Bankdienstleistungen. Für eine Grossbank mit Sitz in Deutschland oder Italien ist das kein Problem. Für die Privatbanken mit Sitz in Genf oder Basel schon. Sie verlangen deshalb ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU.
Ich glaube, malheureusement, que nous avons dépassé le moment, en tout cas à ce que l'on entend venant de l'Union européenne, où on peut espérer conclure un accord sectoriel.
Das ist eine Kehrtwende. Bei den Verhandlungen zu den bilateralen 2 ist der Dienstleistungssektor ausgenommen worden, weil die Banken dies verlangten, in Sorge um das Bankgeheimnis. Dieses stellen nun ausgerechnet die Privatbankiers zur Disposition. Ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU sei ein langfristiges Ziel, betont Michel Desrobert. Aber
wenn es soweit ist, dann ist es klar, dass die EU ein solches Abkommen nie ohne automatischer Informationsaustausch akzeptieren wird.
Also Zugang zu Kunden in Europa gegen automatischen Informationsaustausch?
Tabus gibt es nie, aber was wichtig ist, sind die Ziele, die wir erreichen wollen.
Die Prioritäten hätten sich gewandelt. Heute könne sich keine Bank mehr leisten, Schwarzgeld anzunehmen. Mit professioneller, maßgeschneiderter Beratung müssten die Privatbanken Kunden gewinnen. Und mit der Stabilität der Schweiz in unsicheren Zeiten. Mit der Diskretion könnten die Privatbankiers aber mit dem automatischen Informationsaustausch nicht mehr werben.
Priscilla Imboden. Die Schweiz ist der wichtigste Rohstoffhandelsplatz der Welt. Mehr als 600 Firmen haben ihren Sitz hier. Das Handelsvolumen hat sich in den letzten 10 Jahren verzehnfacht. Kritiker sehen deshalb die Schweiz in einer besonderen Verantwortung. Sie fordern mehr Transparenz. Denn viele Rohstoffgelder versickern in dunklen Kanälen, sagt etwa Lorenz Kummer vom Hilfswerk SwissAid.
Es müssten alle Zahlungen von Rohstofffirmen an Regierungen oder staatliche Einheiten, also auch zum Beispiel nationale Ölgesellschaften, offengelegt werden. Das wäre das Ziel. Diese Lücke wird geschlossen in den USA, in der EU und hoffentlich bald auch in der Schweiz.
Auf einer Konferenz von SwissAid diese Woche in Bern traf Maren Peters die Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, und fragte sie nach der Rolle der Schweiz im Rohstoffhandel.
Historisch ist die Schweiz schon seit langem ein Rohstoffhandelsplatz, schon im 18. Jahrhundert, wenn Sie die Baumwolle nehmen. Sie haben viele Unternehmen, die auch heute noch existieren, die in der Distribution tätig sind. Also das ist vielleicht etwas Neues in den letzten 10 Jahren in dem Sinne, dass es gewisse Rohstoffe sind. Aber die Schweiz war schon immer ein guter und wichtiger Handelsplatz für Rohstoffe jetzt im weiteren Sinne.
Rohstofffirmen sind bekannt oder berüchtigt für Diskretion. Viele Zahlungsströme sind nicht öffentlich, werden nicht bekannt, oft zu Lasten der Länder, die diese Rohstoffe verkaufen, und zu Lasten der Bevölkerung dieser Länder. Sehen Sie eine besondere Verantwortung der Schweiz, Licht ins Dunkel dieser Geschäfte zu bringen?
Also ich denke, gerade heute wurde ja viel von dieser Extracting Industry Transparency Initiative gesprochen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema.
Das ist also eine Transparenzinitiative, allerdings nicht für Händler. Und die meisten Firmen in der Schweiz sind Händler.
Nein, es ist nicht für Händler, aber ich denke, wir müssen schon anfangen beim Grundsatz. Und der Grundsatz ist schon, dass dort, wo abgebaut wird, dass man dort eine gewisse Transparenz einfügen sollte und auch eine gewisse soziale Verantwortung, also die berühmte Corporate Social Responsibility von Unternehmen, wenn sie in diesen Ländern Emissionen abbauen, dass sie sich an Umweltregeln und überhaupt die nationalen Regeln halten und auch eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen, dass wenn es fragile Staaten sind, wenn es Staaten sind, die in Konfliktsituationen sind, dass sie eine gewisse weitere Verantwortung übernehmen, als jetzt nur einfach die Gesetze einhalten. Das sind zwei Punkte, eben mehr Transparenz über die Bestimmungen und die Abmachungen und dann auch eine gewisse größere Verantwortung, soziale Verantwortung. Ich denke, viele tun das.
Viele andere allerdings auch nicht. Wenn ich Sie recht verstehe, setzen Sie auf freiwilliges Engagement der Unternehmen.
Ja, es gibt immer Firmen, die sich nicht daran halten. Aber der Mindset muss ja ändern und die Entwicklung geht schon in die Richtung, dass die Firmen sehen, es ist in ihrem eigenen Interesse, wenn sie eine gewisse Transparenz einbringen. Ob freiwillig oder nicht, ist eine ziemlich komplexe Frage, weil es gibt nicht eine klare Schranke, was ist jetzt freiwillig und was ist nicht mehr freiwillig. Sie haben freiwillige Bestimmungen in der OECD, die sind schon relativ weitgehend und man hält sich dran. Aber ich denke, freiwillig bedeutet auch, dass man sich mit etwas identifizieren und dass man das auch umsetzt und dass man eine gewisse Akzeptanz hat dafür. Und das ist sicher besser, als wenn man etwas tun muss und dann quasi versucht, Umgehungen zu finden. Also ich persönlich finde, genau in so einem Fall, wo doch viel von der Unternehmung kommen muss, ist es eigentlich besser, man setzt auf freiwillige Standards, die man aber dann auch einhält. Man muss einfach dann zeigen, dass das etwas bringt.
Auch in der Finanzbranche hat man lange auf möglichst wenig Regulierung gesetzt. Ist nicht zu befürchten, dass sich das Desaster, was wir in der Finanzbranche gesehen haben, auch in der Rohstoffbranche wiederholt?
Ich denke nicht, es ist doch eine ganz andere Branche als die Finanzbranche. Ich glaube, wir haben hier vielleicht schon begonnen, eben zu überlegen, was sollte man tun. Und das ist gut. Also wir sind ja nicht nirgends.
Die USA und die EU wollen Unternehmen per Gesetz zwingen, ihre Finanzströme offenzulegen. Erhöht das nicht den Druck auf die Schweiz, auch aktiv zu werden?
Ich bin überzeugt, die Schweiz wird sich das überlegen, wenn wir einmal wissen, wie diese Gesetze aussehen. Die sind ja in den USA, sind sie mit Beschwerden belangt und in der EU sind sie noch nicht so weit. Und man wird sehen dann, wie das geht und ob wir jetzt parallel auch noch eine Gesetzgebung in die Wege leiten sollten. Ich bin eher der Meinung, wir sollten warten, bis wir sehen, was diese beiden wichtigen Partner machen und dann wird man sich sicher überlegen, was die Schweiz tun sollte.
Sagt Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, die Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft, im Gespräch mit Maren Peters. Cocomat, so heißt eine Firma, die ökologische Matratzen herstellt, mit Filialen rund um den Globus, von Südkorea über China und die USA bis nach Deutschland. Demnächst öffnet das erste Geschäft in der Schweiz. Das wäre kaum erwähnenswert, wäre das Unternehmen nicht in Griechenland zu Hause. Es gehört dem 60-jährigen Paul F. Morfidis. Wir stellen ihn und andere mutige Unternehmer vor, gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Klaus Ammann.
Zur Verteidigung der Euro-Kursuntergrenze hat die Nationalbank in den vergangenen Monaten außergewöhnlich hohe Devisenbestände angehäuft. Unter anderem, weil der Wert dieser Devisen gestiegen ist, rechnet die SNB mit einem Gewinn von 6 Milliarden Franken für das letzte Jahr. Bund und Kantone erhalten 1 Milliarde Franken. Verschiedene US-amerikanische Banken machen wieder Milliardengewinne. Goldman Sachs konnte den Gewinn 2012 um fast 200% auf 7,3 Milliarden Dollar steigern, während JP Morgan Chase mit 21,3 Milliarden gar den höchsten Gewinn in der Firmengeschichte eingefahren hat. Insbesondere das Investmentbanking läuft bei den US-Banken wieder wie geschmiert. Die ersten 50 Dreamliner des Herstellers Boeing fliegen zurzeit nicht. Der Grund: Ein Dreamliner der japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways musste am Mittwoch notlanden, nachdem eine Batterie an Bord zu brennen begonnen hatte. Die US-Luftfahrtbehörde zog die Flugzeuge in der Folge aus dem Verkehr, bis nachgewiesen sei, dass die hochmoderne Batterie grundsätzlich sicher sei. Die 450 bestverdienenden Steuerzahler der Schweiz arbeiten heute weniger als 2 Tage, um so viel zu verdienen wie der Durchschnitt. Mitte der 90er Jahre brauchten die Reichsten der Reichen noch 4 Tage dazu. Dies hat Volkswirtschaftsprofessor Reto Völmi von der Universität St. Gallen in einer neuen Studie errechnet.
Trend, Thema.
Ist heute die Rede von Griechenland, dann geht es um Krise, Korruption, Kreditklemme. Das ist zwar nicht falsch, aber nur ein Teil der Wirklichkeit. Es gibt auch das andere Griechenland, jenes der Unternehmer und Wagemutigen, die gegen Schlendrian und Bürokratie ankämpfen, die der Krise trotzen. Massimo Agostinis hat solche Unternehmer getroffen. Paul F. Morfidis ist ein ungewöhnlicher Mann. Der bald 60-jährige Athener spricht gegen 10 Sprachen, die einen besser, die anderen weniger. Er besitzt kein Handy. Wenn er auf Kundentour in Europa ist, reicht ihm häufig ein kleiner Rucksack für Laptop und das Allernotwendigste. F. Morfidis ist aber nicht einfach ein Selbstverwirklicher.
Wir machen ungefähr um die 70 Millionen Euro in der ganzen Welt. Wir haben hier in Griechenland in der Fabrik 250 oder 70 Leute, die bei uns arbeiten jetzt.
Und das, was Kokomat produziert, sind ökologische Matratzen, Bettzeug, Kleinmöbel für Schlafzimmer und seit neuestem auf altgetrimmte Velos. F. Morfidis ist Besitzer und kreativer Kopf der griechischen Matratzenfirma Kokomat. 1989 begann er damit.
Ich war leer und ich wollte was anderes tun. Ich war in Sparta und da habe ich die Seealgen gesehen und darauf geschlafen. Und dann dachte ich, sehr gut, man kann sehr gut schlafen und so weiter. Und dann dachte ich, mache ich eine Matratze für mich selber, um zu sehen, wie das läuft. Und dabei mache ich eine Matratzefabrik. Und nicht nur mal mit Seealgen, aber auch mit Kokos, Baumwolle und so weiter. Heute sind wir hier. Die Entwicklung ist sehr schnell gegangen.
Kokomat hat derzeit 60 Geschäfte, von Südkorea über China, die USA bis Deutschland. Demnächst eröffnet das erste in der Schweiz. Dazu hat F. Morfidis Kontakt mit dem Lenzburger Matratzenhändler Floris Baumann aufgenommen, der vor kurzem den Hauptsitz von Kokomat in Athen besuchte.
Wenn man hier ist, merkt man eigentlich nichts von Krise, speziell bei Kokomat nicht. Wir waren von diesen 11 Geschäften, wo alleine in Athen sind, 7 besuchen und es war überall etwas los. Und auf dem Weg von dem einen Kokomat zum anderen sieht man schon viele Geschäfte, die zu haben. Matratzengeschäfte gehen zu und Kokomat macht weiter auf. Also das ist auch irgendwie ein Zeichen, dass sie nicht vieles falsch machen.
Die Geschäftsidee von Kokomat ist einfach. Die Firma verarbeitet nur ökologisch produzierte Materialien. Entsprechend hoch sind die Preise. Abfälle gibt es bei der Produktion kaum. Alles wird verwertet. Aus den Stoffresten schneidert die Firma Pantoffeln und Tragtaschen, die sie den Kunden als Werbegeschenke mitgibt. Um bekannt zu werden, rüstet Kokomat Hotels mit verbilligten eigenen Betten aus und schickt die Interessenten zum Probeschlafen dorthin. Auf Kosten der Firma, versteht sich. Das Geschäftsmodell funktioniert. Natürlich ist Griechenland auch für Kokomat ein schwieriges Pflaster. Paul F. Morfidis.
Es gibt Probleme natürlich, die Bürokratie ist sehr, sehr groß und man kann das nicht so einfach vermeiden. Aber trotzdem, wenn wir verschiedene Füße hat, wir haben Geschäfte in Amerika, in Asien, in Deutschland, in Spanien, in Holland und so weiter und so fort, dann ist das nicht so wichtig, alles so seriös zu nehmen.
Will heißen, weil Kokomat seit dem ersten Gründungstag auf die internationalen Märkte, sprich den Export, gezielt hat, ist das Unternehmen den Launen und der Korruption der wuchernden griechischen Bürokratie weniger ausgeliefert. Ganz andere Probleme plagen indes Christos Verdamlis. Zusammen mit seinen beiden Brüdern führte die Computerfirma Prisma im nordgriechischen Alexandroupoli, gleich bei der türkischen Grenze. Die Gebrüder Verdamlis haben sich auf die Entwicklung von Hightech-Chips spezialisiert. Zu ihren Kunden gehört auch das Forschungszentrum CERN in Genf. Bei einer Führung durch seinen kleinen Betrieb verweist Verdamlis stolz auf die erhaltenen Auszeichnungen.
We have been awarded from CERN Geneva with Gold Award for the quality of the services that we provide to them.
Das CERN hat uns letztes Jahr den Award für Pünktlichkeit und Präzision verliehen. Das Forschungszentrum war mit einem Projekt schwer in Verzug. Dank eines Computerchips von uns konnte es seine Probleme lösen und das Projekt doch noch rechtzeitig starten. Obwohl Verdamlis Firma quasi am anderen Ende der Welt liegt, die Türkei ist nur einen Steinwurf von Alexandroupoli entfernt, ist der Firmenchef zufrieden. Qualifiziertes Personal findet er auch hier, meist Computerfachleute, die nach Abschluss ihrer Ausbildung im Ausland oder in Athen wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen oder die in der Hauptstadt wegen der Krise keinen Job finden. Die Bürokratie sei in der Kleinstadt Alexandroupoli zudem überschaubar, die Korruption weniger verbreitet als im Moloch Athen, sagt Verdamlis. Seine Firma, die vor allem für ausländische Firmen und Institutionen Chips entwickelt, ist trotzdem schwer von der Krise betroffen, auf ungewöhnliche Weise.
Vor allem in den mittleren Kadern in europäischen Firmen und Institutionen ist die Haltung verbreitet: Ihr seid doch ein griechisches Unternehmen, wie können wir euch trauen?
Okay, you are coming from Greece, how we can rely on you?
Verdamlis Firma hat mehrere Aufträge in Deutschland verloren, darunter einen Großauftrag für deutsche Museen. Kein Wunder, in Deutschland ist die Medienberichterstattung über die griechische Krise am breitesten, häufig gehässig und selbst in seriösen Zeitungen unkorrekt. Verdamlis sagt und dreht dabei nervös an seinem Ehering, plötzlich habe es geheißen aus Deutschland, wegen der griechischen Herkunft der Chips wünsche man keine Zusammenarbeit mehr. Jetzt ist er daran, neue Märkte zu erschließen, in den Golfstaaten und in den USA. Dort interessiere ihre Herkunft niemanden, sondern nur ihr Produkt, sagt Verdamlis trotzig. Dass das Wort Griechenland Probleme verursacht, weiß auch der Schweizer Bettenhändler Loris Baumann. Er wollte herausfinden, wie teuer der Transport von griechischen Betten in die Schweiz ist.
In Abklärungen mit zum Teil Transportfirmen aus der Schweiz, von 5 haben 4 abgesagt, weil sie momentan nichts mit Griechenland zu tun haben möchten. Wir haben ja gesagt, wir zahlen es von der Schweiz aus. Also ich verstehe es nicht, wieso das ist eigentlich nicht machen. Aber es ist halt der allgemeine Ton momentan, Griechenland, Achtung, beiseite.
Der 28-jährige Philipp Giannakoupolos aus Athen ist ein klassischer Jungunternehmer. Vor 3 Jahren, als die Krise schon ausgebrochen war, beschloss er, das Fensterunternehmen seines Vaters umzubauen.
C'est une entreprise qui importe des films anti-solaire.
Statt der unökologischen Alufenster importiert meine Firma nun hochwertige Fenster, solche, die mit einem Sonnenschutzfilter versehen sind und besonders gut dämmen. Das Geschäft lief bis vor kurzem ganz gut. Zu unseren Kunden gehören vor allem Bauunternehmer. Seit etwa einem Jahr segelt Philipps Unternehmen indes einer ungewissen Zukunft entgegen. Seit der Staat praktisch bankrott ist, zahlt er seine ausstehenden Rechnungen nicht mehr, also auch nicht jene der Bauunternehmer. Diese wiederum bezahlen die Rechnungen für die gelieferten Fenster nicht. Also schloss Philipp Giannakoupolos das Kapitel Staatsaufträge ab. Tiefrot, versteht sich, und Geschäfte seither nur noch mit Privatkunden. Da diese häufig ebenfalls am Topf des Staates hängen, harzt es allerdings unterdessen noch hier. Philipp Giannakoupolos:
Déjà, je prends pas mon salaire.
Als Gegenstrategie zahle ich mir derzeit keinen Lohn und pumpe von meinem Privatvermögen wieder das zurück, das ich in den guten Jahren verdient habe. Einen kleinen Lichtblick gibt es. Seit die Troika die letzte Hilfstranche ausbezahlt hat, habe ich einen Teil der ausstehenden Rechnungen vom Staat bezahlt gekriegt. Aber ich mache weiter. Ich will nicht aufgeben. Ich will meine Angestellten behalten, ihnen ihre Löhne zahlen, solange es geht.
Pour couvrir les salaires de mes employés.
3 Beispiele, die unterschiedlicher nicht sein können. Kokomat, das Unternehmen, dem die Krise dank des hohen Exportanteils kaum etwas anzuhaben scheint. Prisma, der Chiphersteller, der darunter leidet, griechisch zu sein. Und schließlich der Athener Jungunternehmer, der hartnäckig auf bessere Zeiten hofft. Unter einem gemeinsamen Problem leiden freilich alle griechischen Unternehmer, der sogenannten Kreditverknappung. Will heißen, die Banken gewähren selbst gesunden Unternehmen keine Kredite mehr oder wenn, dann nur zu sehr schlechten Konditionen. Das hat dazu geführt, dass die Coca-Cola-Niederlassung für Südeuropa ihren Sitz von Athen in die Schweiz verlegte. Hier kommt sie einfacher und zu günstigeren Bedingungen an Kredite heran. Nicht alle können ins Ausland ausweichen, wie beispielsweise der größte griechische Backwarenproduzent Nutriart. Dimitri Kouvatsos, Mitte 60, gilt als einer der Firmensanierer in Griechenland. Seit kurzem kümmert er sich um die schlingernde Nutriart. Das an sich gesunde Unternehmen verfügte plötzlich über zu wenig Liquidität, um sich auf den internationalen Märkten mit Getreide einzudecken. Grund: Die heimischen Abnehmer der Backwaren zahlten wegen der Krise mit Verspätung. Im Normalfall springt hier eine Bank ein mit einem kurzfristigen Überbrückungskredit. Nicht so in Griechenland. Nutriart erhielt nichts. Stellen Sie sich vor, die Firma konnte, weil sie kein Getreide kaufen konnte, nicht mehr genügend Brote backen und verlor deshalb immer mehr Kunden. Der Umsatz sank innerhalb 3 Jahren von 140 auf noch 40 Millionen Euro. Die Hälfte der Belegschaft landete auf der Straße. Firmensanierer Kouvatsos, beileibe kein Linker, ist sauer auf die Banken.
They are guilty, the banks, mainly
what has happened to most of these companies.
Die Banken seien schuld am Untergang von Firmen wie NutriArt. Früher hätten sie Kredite ohne große Bonitätsprüfung vergeben. Geld war ja da und erst noch billig. Seit der Krise aber, so Kuvatzers, rechneten die Banken. Das sei durchaus okay, aber sie schauten nur noch, wie viel sie von ihrem Kredit zurückerhielten, falls das Unternehmen morgen pleite ginge. Das Potenzial einer Firma werde nicht mehr berücksichtigt. Die Folge, das kritisieren auch unabhängige Beobachter, selbst gesunde Unternehmen gehen in Griechenland zugrunde, bloß weil die Banken von einem Extrem ins andere gefallen sind und kaum mehr Geld ausleihen. Griechische Unternehmer haben derzeit nichts zu lachen. Entweder zwingt sie die Krise in die Knie, ist das nicht der Fall, haben sie garantiert Schwierigkeiten mit ihren Banken.
Das andere Griechenland, das Griechenland der mutigen Unternehmer, im Trend Schwerpunkt von Massimo Agustinis. So viel für heute. Uns gibt's in einer Woche wieder, gleicher Sender, gleiche Zeit. Dann mit meiner Kollegin Susanne Giger vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Unsere Sendungen können Sie auch im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren. srf.ch/trend.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.